Was Linke kommunizieren ist, oder auch Linksliberale gerne, ist halt zu sagen, ja, es gibt diese Klimakrise, es gibt den Kapitalismus und der ist schlimm, weil das. Wir zählen das jetzt alles auf, wie schlimm das ist erstmal. Und dann sagen wir aber, es gibt eine einfache Lösung. Und zwar ist das die sozialistische Weltrevolution, die ist ja hier gerade um die Ecke. Oder ihr kauft euch alle Wärmepumpen und dann haben wir den Klimawandel besiegt. Und dass das nicht affektiv abholt, das ist verständlich. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dann mehr Räume aufzumachen zum gemeinsamen Trauern, Fühlen, Transzendenzerfahrungen, dass wir solidarische Gruppen im Hier und Jetzt schaffen.
Also einmal ist die Frage wirklich, dass, wie können wir denn Leute mitnehmen? Wie können wir Räume schaffen, wo diese neuen Beziehungen möglich sind? Und das ist in unserer Erfahrung eben sehr stark auch verbunden mit gemeinsam kreativ tätig sein. Identifikationsmomente, aber auch Symbole, Melodien, Geschmäcker zu schaffen, die hängen bleiben und die abseits von einer anstrengenden, rational in dem Moment gerade wichtigen politischen Betätigung weiterleben.
Ja, Leute, schön, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche geht's hier um die Rolle von Gefühlen bei unserem Kampf gegen Faschismus und Autoritarismus. Reaktionäre und Rechte sind ja weltweit sehr erfolgreich darin, mit Affekten wie Angst zum Beispiel Politik zu machen. Dass es im Kampf dagegen auch ganz zentral darum gehen muss, kollektive Gefühle zu mobilisieren, das ist vielleicht auf Seiten der Linken eine kleine Leerstelle oder eine Lücke. Und diese Beobachtung, dass es uns vielleicht so ein bisschen auch in Gegenstrategien gegen rechts an linker Affektpolitik mangelt, die nimmt das Buch Beyond Molotovs zum Anlass, um mal zu zeigen, was können eigentlich sinnliche, künstlerische oder ästhetische Ausdrucksformen sein, die Menschen gegen Autoritarismus und Faschismus zu mobilisieren. Ja, und ich habe mir Aurel Eschmann und Paul Schweitzer aus dem Kreis der HerausgeberInnen eingeladen, um genau darüber zu sprechen. Was ist die Psychologie hinter Rechtsruck und Faschismus und wie lassen sich dagegen kollektiv Gefühle mobilisieren? Ich bin euer Host Lukas Ondrejka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Aurel, Paul, schön, dass ihr beim Dissens-Podcast dabei seid. Herzlich willkommen, hallo.
Hi. Hallo, danke, dass wir hier sein dürfen.
Ja, sehr gerne. Wir wollen über Politik und Affekte sprechen, ihr beiden. Darüber, wie Reaktionäre und Rechte gerade sehr erfolgreich damit sind, mit Affekten Politik zu machen, indem sie zum Beispiel Ängste schüren und Feindbilder. Aber auch darüber, wie wir als Linke Gegenstrategien dazu entwickeln können. Ihr habt einen Sammelband, einen visuellen dazu rausgegeben, Beyond Molotovs. Und da erzählt ihr am Beispiel von Kämpfen aus aller Welt, wie sich Affektpolitik von links machen lässt, gegen Autoritarismus in seinen vielen Formen, aber natürlich auch für eine befreite Gesellschaft. Aurel, für den Einstieg vielleicht mal zusammenfassend, wieso ist es aus eurer Sicht wichtig, dass wir die emotionale oder affektive Dimension von Politik im Allgemeinen ernst nehmen und auch beim Autoritarismus im Besonderen in den Blick nehmen? Oder anders gefragt, inwiefern beobachtet ihr vielleicht, dass die politische Dimension von Affekten, von Emotionen im Kampf gegen Autoritarismus unterschätzt wird und vernachlässigt wird und welche Folgen hat das auch?
Ja, genau. Also das sind natürlich direkt große Fragen zum Anfang, die wir, glaube ich, nur anschneiden können. Aber also im Grunde kann man sagen, ja, seit über 100 Jahren beschäftigen wir uns mit Faschismus in verschiedenen Kontexten, aktivistischen oder wissenschaftlichen oder künstlerischen Praxen. Und auch mit anderen Formen von Autoritarismus, und da kommt eigentlich immer wieder die gleiche Lehre, nämlich dass gerade Faschismus besonders nicht auf der rationalen Ebene agiert. Also die sagen nicht, wir wollen jetzt das und das soziale Programm umsetzen oder diese Argumente, die besonders überzeugend sind, sondern wo das eigentlich andockt, ist auf der Ebene der Gefühle, dass quasi tatsächlich eigentlich auf dieser affektiven oder auch einer tieferen Ebene das irgendwie Anreize setzt und agiert. Das ist so mit der kritischen Theorie und sowas, das ist eigentlich relativ klar. Aber wenn wir jetzt kollektiv über Gegenstrategien gegen Faschismus reden, dann vergessen wir diese Erkenntnis eigentlich immer. Dann reden wir plötzlich doch wieder nur darum, was für Argumente haben jetzt irgendwie die Gegenbewegungen, was für Organisationsstrukturen haben die, was für Forderungen formulieren die. Aber wir reden eben gar nicht darauf, was für Beziehungen kultivieren die, was für Gefühle werden da eigentlich mobilisiert. Oder was für Sinneseindrücke werden da eigentlich geschaffen? Und das ist eben ganz zentral, wie wir jetzt auch noch in der weiteren Unterhaltung merken werden. Mhm. Um das noch ein bisschen greifbarer zu machen vielleicht, ich war jetzt auf ganz, ganz vielen Events, auf vielen Talks, und da heißt es immer, ja, die Rechten, die sind so gut eben in dieser affektiven Mobilisierung und Gefühle zu nutzen politisch und zu machen. Und ich frage dann immer gerne Leute, so, wenn die Rechten so gut da drin sind, auf dieser affektiven Ebene und mit ihren ganzen, genau, emotionalisierenden Taktiken und sowas, warum seid ihr denn keine Faschisten? Was ist bei euch eigentlich im Leben passiert? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht, dass ihr selber keine Faschisten geworden seid oder Faschistinnen? Das ist dann selten so, dass dann jemand sagt, ja, ich habe mich hingesetzt und ich habe da ein voll gutes Buch gelesen oder voll den krassen Text gelesen und der hat mich überzeugt, dass ich mich gegen Faschismus engagieren muss, sondern es ist so, dass Leute in eine Freundesgruppe gegangen sind und zusammen irgendwie eine Nazi-Blockade gemacht haben, dass sie irgendwie vielleicht eine Ungerechtigkeit am eigenen Körper miterlebt haben oder mit beobachtet haben und dass sie emotional berührt hat und sie gesagt haben, dann müssen sie sich engagieren, aber auch schon in dem Moment direkt dann halt praktisch politisiert wurden. Oder dass sie auf ein politisches Festival gegangen sind, auf ein Musikfestival, wo sie irgendwie eine ganz andere Subjekterfahrung hatten, wo sie das Gefühl hatten, dass sie irgendwie, wenn auch nur einen ganz kurzen Moment, irgendwie erfahren haben, wie sich eine befreite Gesellschaft oder eine andere Gesellschaft anfühlen könnte und das dann praktisch auch dafür geführt haben, dass sie sich in ihrem Leben dafür einsetzen. Und dann haben sie angefangen, Texte zu lesen oder sowas. Das ist, glaube ich, vielen Leuten so ziemlich klar, wenn sie über ihre eigenen Biografien reden, aber wenn wir tatsächlich über Strategien reden, jetzt egal, ob das im wissenschaftlichen oder im aktivistischen Kontext getan wird, dann ist das nicht so klar. Da geht es nämlich dann tatsächlich nicht so viel darum. Und dann werden da so Erfahrungen wie jetzt irgendwie politische Musikfestivals gerne mal als irgendwie Ferienkommunismus abgetan, der gar keine wirkliche Bedeutung hat. Oder es geht eben doch viel mehr darum, welche inhaltlichen Punkte wir machen und nicht so sehr um diesen Raum. Und das ist so das Ziel unseres Buches, diesen strategischen Raum mal aufzumachen und alle Bewegungen und Widerstandsmomente, die wir uns anschauen, die schauen wir uns aus dieser Perspektive an, auf der Ebene der Affekte eben.
Ja. Ja, so wie ich euch verstanden habe, geht es euch ja auch nicht darum, irgendwie inhaltlich gute Argumente oder eine utopische Vision, die wir als Linke entwickeln sollten, die auch wichtig ist, die Herzen der Menschen zu berühren oder Hoffnung zu schaffen, ne, auf eine bessere Zukunft, das klein zu reden, sondern eher genau den Fokus darauf zu setzen, welche Rolle spielen dann eigentlich Gefühle in der Mobilisierung. Mhm. Und euer Band schaut ziemlich explizit drauf, auf die ästhetische und künstlerische Dimension von emanzipatorischen Kämpfen. Darunter etwa Protestkunst, Memes und Graffitis, aber das ist wirklich nur ein Ausschnitt. Wir kommen später noch auf einige Beispiele zu sprechen. Genau. Um ein Missverständnis vorneweg auszuräumen, es geht nicht um politische Kunst im engeren Sinne, sondern irgendwie um künstlerische und ästhetische Ausdrucksformen als Tools. Ist ja bei dir schon angeklungen, Aurel, zum Beispiel für Bewegungen. Ja, und dementsprechend kommen auch die allermeisten Beispiele, die ihr habt, irgendwie so aus so kollektiven Kontexten, Bewegungskontexten aus aller Welt. Und es geht eben darum, wie lassen sich neue Beziehungsweisen schaffen, Freude, Freundschaft, Empowerment etc. Paul, für den Anfang vielleicht mal, kannst du nochmal schildern, eben nach vorne blickend, und auch darüber wollen wir nachher noch sprechen, warum ist dieser Blick auf ästhetische Ausdrucksformen für Antifaschismus so wichtig?
Ja, gerne. Ich würde trotzdem nochmal kurz zurückblicken und um das, also ich kann das, glaube ich, erstmal auch am besten persönlich für mich sagen, wie komme ich denn zu Politisierung?
Gerne.
Vor 20, 25 Jahren war ich in den Kiddy und über Politik reden. Wenn irgendein Onkel ankommt und mit mir über Politik reden will, dann interessiert mich das ja erstmal nicht. Ich habe ja anderes zu tun. Dann war das aber die 2000er Jahre in meinem Fall eine Zeit, wo irgendwie viel kreativer Protest ging. Reclaim the Streets, eine andere Welt ist möglich, hieß es damals. Und das sah auch gut aus und hat sich gut angefühlt. Und da war Musik und das drückt mir jemand eine Sprühdose in die Hand. Und auf einmal macht das Spaß und fühlt sich interessant an und fühlt sich an wie was, wo ich mitreden, mitmachen, mitmalen, mitrappen kann. Und da bin ich heute noch im Prinzip. Und seitdem bin ich persönlich oder auch wir als Kollektiv viel in politischer Bildungsarbeit tätig. Und da gilt ja genau das Gleiche. Also ich brauche ja nicht in den Stadtteil zu gehen und die Kids zu fragen, was läuft denn hier politisch schief? Aber wenn ich eine Kiste voller Farben hinstelle und sage, hey, wir malen die Wand an, schreibt mal hier drauf, was euch wichtig ist, dann machen die das. Und dann kann ich weggehen und am Ende habe ich einen Protest-Mural. Also einmal ist die Frage wirklich, wie können wir denn Leute mitnehmen? wie können wir Räume schaffen, wo diese neuen Beziehungen möglich sind? Und das ist in unserer Erfahrung eben sehr stark auch verbunden mit gemeinsam kreativ tätig sein und darin gemeinsam Identifikationsmomente, aber auch Symbole, Melodien, Geschmäcker zu schaffen, die hängen bleiben und die abseits von einer anstrengenden, rational in dem Moment gerade wichtigen politischen Betätigung weiterleben. Hm.
Das macht natürlich Linke schon irgendwie schon immer wahrscheinlich, ne? Irgendwie Protestkunst etc. Und ich bin auch so in der Zeit 2000er und dann nach der Finanzmarktkrise 2008 politisiert worden und für mich war auch die Ästhetik irgendwie von Antifa und Blockupy und das alles war irgendwie ein starkes Ding, was mich irgendwie angesprochen hat. Und mein Gefühl ist ja auch, oder nicht mein Gefühl, ich glaube, das lässt sich schon auch zeigen, dass die neue Rechte ja auch irgendwie diese Ausdrucksformen und Ästhetiken der Linken, diese popkulturellen, sage ich mal, auch irgendwo gekapert hat in den letzten Jahren und heute halt sehr erfolgreich ist, auf allen möglichen Kanälen, vor allem auf Social Media, in diesem vorpolitischen Raum Diskurse halt zu prägen und ihre Vorstellungen, ne, von ihre völkisch-nationalistische und Remigration etc. pp. Und das ist natürlich nicht die einzige Erklärung für den Erfolg der Rechten im Vergleich zu den Linken. Ne? Dann kann man jetzt auch drüber sprechen, irgendwie über klassenpolitische Demobilisierung im Neoliberalismus der letzten Jahrzehnte, über irgendwie das die Parteien der Mitte, das Zentrum, was irgendwie nach rechts rückt in den letzten Jahren. Und damit quasi den Nährboden auch schafft erst für die Rechte.
Ja.
Aber vielleicht könnt ihr nochmal euren Eindruck dazu schildern, wenn es um diesen vorpolitischen Raum geht, um diese Symbole, diese Bilder, die dann auch unsere Vorstellung davon prägen, wie Zukunft vielleicht sein kann. Und dann ist es halt bei vielen Menschen gerade eher das, ich klammer mich an den Nationalstaat, ich klammer mich irgendwie an meine Weiße, an meine Männliche, an meine Heteroidentität und so, ne? Weil vielleicht auch die Rechte erfolgreicher ist, kleine These, diesen vorpolitischen Raum mit ihren Symbolen zu bespielen. Und wir vielleicht da ein bisschen besser werden müssen auch. Aber wie ist da euer Eindruck?
Also genau, aber man muss da schon auch sehr gucken, weil wir argumentieren da auf eine bestimmte tiefere Ebene. Also man kann zwar beobachten, dass die Rechte jetzt irgendwie erfolgreicher ist mit ihren Symbolen und ihren Konzepten als die Linke im vorpolitischen Raum. Aber die Frage ist ja, warum? Warum sind die jetzt gerade psychologisch, affektiv eigentlich interessanter, was lösen die bei Menschen in ihrer eigenen Subjektivität eigentlich die Angebote, die die Rechte da macht? Und das ist genau die Ebene, die wir politisch diskursiv aufmachen wollen. Also zum Beispiel, wenn jetzt, was ist denn jetzt irgendwie die Versicherung vom Nationalstaatskonzept oder von einem dualen Geschlechterkonzept? Warum hat das was für einen psychologischen Anknüpfungspunkt hat das eigentlich im Innern von Menschen? Warum? Und warum ist das plötzlich jetzt relevanter, als es vorher war, so? Und dafür braucht man eben sozialpsychologische Ansätze, dies ist die Konversation, die wir beim starten wollen mit dem Buch hier. Bevor wir jetzt aber so in die einzelnen Beispiele des Buches reingehen, will ich noch kurz zwei Disclaimer machen, die, glaube ich, wichtig sind. Und zwar das erste ist, das Buch heißt Beyond Molotovs. Das bedeutet aber nicht, dass es anstatt Molotow sein soll, sondern, das heißt nicht, dass wir jetzt sagen, ja, Organisierung und irgendwie Militanz, das ist voll unwichtig, und Strukturarbeit, malt doch mal irgendwie ein bisschen Bilder und macht ein bisschen Kunst und dann werdet ihr natürlich das schon besiegen, sondern wir sehen das als Ergänzung zu diesen, zu praktisch strukturellen Ansätzen und Organisationsansätzen und durch eine zusätzliche Perspektive auf diese Ansätze. Und wie wir auch in unserem Buch sehen, ist das halt nicht nur was für politisches Schönwetter, ganz im Gegenteil. Also wir sehen das irgendwie im Widerstandskampf in Myanmar, auch da diese affektiven Gegenstrategien, irgendwie eine gemeinsame emotionale Sprache zu entwickeln, Symbole zu entwickeln, wo man sich praktisch irgendwie eine gemeinsame Identität schafft und Mut kreiert, dass das total zentral ist für die Frage von Organisierung und Militanz. Und das ist der erste Disclaimer. Und der zweite ist, dass wir nicht für so einen neuen linken Populismus eintreten, den jetzt irgendwie wir jetzt vielleicht Laclau und Move oder sowas propagieren. Das kann man leicht missverstehen bei uns. Also wir sagen nicht, so, es braucht jetzt nochmal so eine neue Top-Down-Form. Also wir Linken wissen ja eigentlich, was gut für euch ist und wir brauchen jetzt nur noch bessere Propagandamittel, um euch dann praktisch emotional dahin zu manipulieren, dass ihr das auch wollt. Sondern wir argumentieren dafür, dass wir eigentlich mehr darüber nachdenken, was für Erfahrungsräume können wir aufmachen, um praktisch andere Subjekterfahrungen möglich zu machen, andere Sinneseindrücke, wo wir, also wir selbst auch und auch andere, die potenziell irgendwie Faschismus unterstützen würden, sich verändern können. Und was sind eigentlich die psychologischen Grundbedingungen, die es dafür braucht, dass das möglich ist? Genau, das finde ich nochmal total wichtig, davor zu schicken. So.
Ja, ja, gute Punkte.
Ich würde vielleicht noch eben dazu sagen,
gerne,
dass das ja auch für die einzelnen Erfahrungen, die in den 50 Kapiteln beschrieben werden, genau das der Fall ist, dass dann fast nichts von oben herab oder auch nur irgendwie von wenigen Avantgarde-linken KünstlerInnen oder AktivistInnen geplant ist und dann genauso passiert, sondern das sind fast alles Erfahrungen, die irgendwo in einem unplanbaren Zusammenspiel von ganz vielen AkteurInnen funktionieren und dass Anti-Autoritär immer auch Anti-Autoritär innerhalb unserer Organisierung und innerhalb unseres Prozesses bedeuten muss und dass genau da vielleicht diese neuen Räume und neuen Beziehungen entstehen können. Und dass eben kreative, künstlerische Werkzeuge genau auch dafür irgendwie nochmal ein super Potenzial haben.
Ja, ich meine, wer euren schönen Band Beyond Molotovs A Visual Handbook of Anti-Authoritarian Strategies, gibt's denn eigentlich auch auf Deutsch? Könnt ihr gleich beantworten. Wer das so durchblättert, dem wird schnell klar irgendwie, die Sachen, die da rauskommen, die kommen aus einer emanzipatorischen Bottom-up-Graswurzelecke und die kreativen Ausdrücke, die schönen, die man da drin findet, die wird man so auch nicht beim autoritären BSW finden zum Beispiel. Genau. Wir wollen auch gleich noch, Aurel und Paul, ein bisschen drüber sprechen, das, was du jetzt, Aurel, schon das affektive Angebot genannt hast. Also was löst das eigentlich in den Menschen, die sich in Unsicherheit irgendwie in unsicheren Zeiten bewegen? Was löst da das Faschistische, die Politik und die Angstpolitiken, die machen? Was löst das bei denen aus und warum ist das so attraktiv und zieht so viele Leute an? Was können wir dem entgegenhalten? Aber lasst mal kurz tatsächlich über euer Buch kurz quatschen. Es ist schon angeklungen, es ist ein Mosaik verschiedenster Kämpfe aus vielen Teilen der Welt, gut 50 Beispiele, eben mit Fokus auf affektive Strategien und die sind auf jeden Fall super divers, also ihr habt irgendwie Beispiele aus vielen Teilen der Welt, auch wenn irgendwie Europa und Lateinamerika ein bisschen überrepräsentiert sind, aber das Buch startet gleich mit Hongkong, die wirklich ja auch in ihren anti-autoritären Kämpfen gegen das chinesische Regime und die kommunistische Partei irgendwie auch ziemlich coole Protestkunst geschaffen haben, die echt ziemlich Lust macht, sich einen Molotow zu schnappen. Und es sind irgendwie auch sehr unterschiedliche, aus sehr unterschiedlichen Kontexten so, also feministische Kontexte, ökologische, demokratische, indigene Stimmen zum Beispiel. Deswegen könnt ihr vielleicht einmal beschreiben, wie ist dieses Buch überhaupt zustande gekommen und wie habt ihr eigentlich überhaupt die Auswahl getroffen? Also wie sind dann am Ende genau diese Beispiele in eurem Buch gelandet?
Kann ich vielleicht starten von meiner persönlichen Seite, von Seite von Kollektiv Orangotango. Wir sind eben ein Kollektiv oder ein Netzwerk vielleicht auch von befreundeten AktivistInnen, KünstlerInnen, Bildungsarbeitenden in Europa und Lateinamerika hauptsächlich und arbeiten seit vielen Jahren mit künstlerischen Methoden und tauschen ganz viel aus. Und irgendwer fragt immer gerade an, hey, habt ihr Erfahrung, wie dieses oder jenes bearbeitet werden könnt? Habt ihr Methoden oder habt ihr Kontakte? Könnt ihr uns da weiterhelfen? Und genau aus diesem Netzwerk im Endeffekt von unterschiedlichen Basisorganisierungen sind viele Beiträge auch entstanden. Das sind aber viele Beiträge direkt aus unserem Netzwerk. Und das Buch repräsentiert eben genau das und ist wie einen in Buchform gegossenen Ausdruck dieses Austauschs und soll eben Methoden zugänglich machen.
Also die Idee ist ursprünglich entstanden aus einem Gespräch zwischen Börius und mir, der ist auch einer der Herausgeber, wo wir eben genau diese Schwäche im Verständnis der affektiven Bereiche der Gegenstrategien gegen Autoritarismus festgestellt haben. Und dann haben wir uns eben ziemlich schnell mit
Kollektiv Orangutango zusammengetan, weil wir diese Idee für dieses Buch hatten und Orangutango auch schon eine Erfahrung hatte mit so einem großen Sammelband, so einem künstlerischen und auch gerade diese Kartografiefokus, den Kollektiv Orangutango hatte, auch als einen wichtigen Gegenstrategieteil gesehen haben. Und dann haben wir relativ schnell einen Open Call gemacht, wo wir nach Beiträgen zu eben genau diesen Fragen gefragt haben. Und in dem Call haben wir aber Autoritarismus nicht vordefiniert, denn so ein bisschen unsere Grundidee war ja jetzt nicht, dass wir von unseren Schreibtischen aus uns überlegen, was sind gute affektive Gegenstrategien gegen Autoritarismus, sondern wir wissen, dass es schon ganz viele Menschen, Kollektive, Gruppen auf der Welt gibt, die gegen Faschismus und Autoritarismus kämpfen und die affektive Gegenstrategien einsetzen. Und von denen wollen wir ja lernen, anstatt dass wir das jetzt irgendwie schon vorgeben. Und genauso denken wir aber auch halt, dass die wissen, was Autoritarismus in ihrem jeweiligen Kontext bedeutet. Dazu muss man eben dazu sagen, unsere Autoritarismusdefinition unterscheidet sich vielleicht ein bisschen von der, die manche Zuhörerinnen haben mögen, dass es jetzt gesagt wird, okay, es gibt irgendwie autoritäre politische Systeme und dann gibt es eben liberale politische Systeme, sondern wir sehen Autoritarismus als ein gesamtgesellschaftliches Phänomen an, also etwas, was sich wirklich durch soziale Räume, Kultur, Ökonomie auch von unten her zieht und eben nicht nur auf das politische System selber beschränkt ist. Und dadurch gibt es eben halt auch autoritäre Elemente in Organisationsformen, die wir als liberale Demokratien bezeichnen würden. Zum Beispiel gibt es einige Beiträge, die sich mit dem europäischen Grenzregime beschäftigen, da das eben einfach wirklich ein sehr autoritäres System innerhalb Europas ist. Und da auch die Affekte, die dahinter stehen, wie mit Menschen umgegangen wird, wie Menschen behandelt werden, eben ein autoritäres Phänomen sind. Ja. Genau, und dann kam auf den Open Call hinweg, kamen 150 Einreichungen ungefähr. Und wir haben dann selber noch versucht praktisch die dann über unsere eigenen Netzwerke praktisch Leute anzusprechen und zu gucken, okay, wo sehen wir Sachen, die sollten auf jeden Fall drin sein oder ganz besondere Lücken, die wir füllen wollen, auch wenn wir natürlich nicht den Anspruch auf Vollständigkeit haben können. Und sind dann noch quasi fast ein Jahr eigentlich damit beschäftigt gewesen, weitere Beiträge noch zu suchen und anzufragen.
Ja, danke euch beiden. Und was auf jeden Fall auch schön ist, ist, dass das ganze Buch Open Access ist. Also es gibt eine gedruckte Version und die ist wahrscheinlich auch sündhaft teuer. Was kostet die?
Für 39 Euro.
Für 39 Euro sind gut investierte 39 Euro, weil das kann man sich zum Beispiel aufs Klo legen. Ich hatte das während der Recherche, die hat sich ja ein bisschen hingezogen, weil ich immer mal wieder krank war und wir verschieben mussten, hatte ich das irgendwie so auf dem Klo liegen und das sind ja so Häppchen quasi. Und da kann man immer mal, wenn es länger dauert, so kann man reinlesen. Genau, oder wenn man Freunde beeindrucken möchte, ne? Beyond Molotovs ist natürlich auch ein fetziger Titel. Genau, also besorgt euch auch gern die gedruckte Version, aber wenn euch jetzt da die Kosten schrecken, das Ganze gibt's auch eben als Open Access, als E-Paper. Ich verlinke das natürlich in den Shownotes, vollkommen klar. Aber wenn ihr zum Beispiel einen politischen Raum habt oder sowas, da ist das ja, glaube ich, auch was, wo das gut liegen kann, etwa, ne? Also in irgendeinem Stadtteilzentrum etwa.
Genau.
Vielleicht können wir einmal kurz euer beider Lieblingsbeispiel aus dem Buch darauf zu sprechen kommen. Wir wollen nachher noch unter dem Blickwinkel von verschiedenen Strategien der Affektpolitik auf verschiedene Beispiele schauen. Aber vielleicht könnt ihr für den Anfang mal sagen, ihr habt das ja alles gesichtet, ihr wart da im regen Austausch auch mit den Leuten. Nennt vielleicht ruhig mal ein Beispiel, was euch jeweils besonders berührt hat, ja, auf eine Art, und sagt vielleicht auch warum.
Tu uns das nicht an, das ist sehr schrecklich, das jetzt ein Beispiel nennen zu. Nein.
Das sagt natürlich nichts über eine Gewichtung. Das ist jetzt einfach ein kurzer subjektiver Eindruck.
Nee, genau. Es ist tatsächlich, es ist ganz schwer, das zu sagen beim Durchblättern. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich das Buch aufmache und durchblätter, dann würde ich die Frage anders beantworten. Es ist tatsächlich, und es ist auch so gedacht, dass es ja nicht darum geht, das ist der beste Beitrag, sondern das sind Beiträge, die auf ganz unterschiedlichen Ebenen ansprechen, auch auf sehr persönlichen Ebenen. Und dann ist da irgendwie ein Beitrag von Ams Kirsch aus Conakry, Rapper, der in seinen Liedern Kritik am autoritären Regime in Guinea übt. Und ich denke an Hamz und mit ihm zusammen durch Conakry zu laufen. Und es berührt mich total. Ich denke so, boah, krassester, widerständigster und irgendwie in seinem Kontext bestvernetzter Typ. Und dann an einem anderen Tag wache ich auf und hatte einen ganz schrecklichen Traum. Dystopisch, Faschismus überall, Klimakrise. Und denke natürlich an den Beitrag, wo es um Autoritarismus in unseren Träumen geht. Und vielleicht jetzt gerade würde ich sagen, der Beitrag zu Marielle Franco und Rua Marielle Franco, also die brasilianische, schwarze, favelada, lesbische Stadträtin aus Rio de Janeiro, die 2018 ermordet wurde, woraufhin sehr schnell gerade auch gegen eine Hetzkampagne, die dann von der Rechten direkt nach ihrem Tod schon gefahren wurde, es eine riesige Mobilisierung gab, unter anderem von einer Künstlerin, die ein Straßenschild entworfen hat, Rua Marielle Franco, das zu einem Symbol wurde, das dann mit einer Crowdfunding-Kampagne ganz oft produziert wurde, sodass Menschen das zu Hause in der Küche hängen haben oder rausgehen damit und ihr Straßenschild in ihrer Straße auswechseln, sodass Marielle so ein krasses Symbol geworden ist für einen intersektionalen Feminismus aus dem globalen Süden, für eine andere Art und Weise Politik zu machen. Und jetzt wieder auf der persönlichen Ebene, warum mich dieser Beitrag speziell auch so berührt ist, weil ich jetzt zum Beispiel mit meiner Tochter hier in Brasilien sehe, dass das eine der wichtigsten Identifikationsfiguren ist für eine Frau, die Politik macht. Und meine Tochter irgendwie beim einjährigen Jahrestag des Mordes auf einer Riesendemo in Porto Alegre, so ein kleines Kind, das kaum einen Satz zu Ende spricht, aber die Faust in die Luft trägt und Marielle Präsenz hier ruft. Und das sind die Momente, wo ich total berührt bin und weine und glaube, dass wir uns organisieren können und Dinge verändern können.
Ja, danke dir, Paul. Genau, vielleicht kannst du auch noch kurz Aurel sagen und ist wahrscheinlich auch nicht einfach oder ist von Moment zu Moment unterschiedlich, wie bei Paul auch. Aber gibt unseren HörerInnen doch vielleicht auch einen Eindruck davon, was man in eurem Buch so alles findet. Deswegen frage ich sie eben, was sind vielleicht auch Beiträge, die dich berührt haben oder kreative Proteststrategien?
Genau, also ich will noch mal kurz davor, vorausschicken, dass unsere Idee ja schon auch ist, dass ich praktisch das Wissen über die affektiven Gegenstrategien dann aus dem Gesamtmosaik entsteht, also wie wir sie in Beziehung setzen. Aber natürlich, wie jeder Herausgeber von irgendwas, habe ich auch meine Favorites unter den Beitragenden und Beiträgen. Ein Beitrag, der mir sehr gut gefällt, ist aus Mexiko. Da geht es tatsächlich um Feminismus, um die feministische Bewegung, was auch nochmal gut so ein bisschen unseren Autoritarismus-Ansatz zeigt. Denn in Mexiko gibt es ja eigentlich eine linke Regierung, also jetzt kein klassisch autoritäres System irgendwie. Aber dort gibt es halt einen sehr stark etablierten, ein stark etabliertes Patriarchat, was sich halt auch politisch dann in so eine reaktionäre Rechte fortsetzt und das halt wirklich auch sehr gut fließend von Privaten in den öffentlichen Raum hin zur politischen Organisierung durchzieht. Und was dort bei dem Beitrag so cool ist, ist, dass es dann dort feministische Massenproteste gegen patriarchale Angriffe gab. Und die Regierung hat den Regierungspalast in Mexico City abgeschirmt vor dieser Bewegung, vor dieser angeblich gewaltbereiten Protestbewegung mit so einem riesigen Anti-Protestzaun, so einem schwarzen. Und was die Bewegung dann gemacht hat, ist, dass sie diesen Protestzaun eben selber genutzt hat als Kommunikationsmittel. Und die haben sich dort gegenseitig Nachrichten aufgeschrieben. Sie haben die Namen von Frauen, die in Femiziden ermordet wurden, aufgeschrieben. Und sie haben eigentlich praktisch dieses Mittel der Unterdrückung, was eigentlich trennen soll, was Kommunikation und Protest verhindern soll, selbst zu einem Mittel ihres Protestes gemacht. Und das ist schon auch eine der Lehren generell des anti-autoritären Widerstands, dass man eben alles, was Autoritarismus an einen wirft, verwenden muss gegen Autoritarismus, dass man wirklich alle Mittel, die man hat, halt auch verwenden sollte. Und wie befreiend oder mächtigend es eben sein kann, genau diese Mechanismen, diese Unterdrückungsmechanismen gegen sich selber zu verwenden. Ein anderer Beitrag, der mir sehr am Herzen liegt, den hatte Paul tatsächlich schon genannt, das ist, glaube ich, mein einzelner Lieblingsbeitrag, ist der Traumbeitrag. Das ist von einer Künstlerin aus Istanbul, die hat sich beschäftigt mit Charlotte Behrath. Das war eine Journalistin in Deutschland der Nazi-Zeit und die hat damals Träume gesammelt unter dem Nazi-Regime bis in die 40er rein tatsächlich und aufgeschrieben, was sowohl bei den Unterstützern des Regimes als auch bei den Widerständigen eigentlich dieser Autoritarismus im Bereich des Traums macht. Und was diese Künstlerin jetzt gemacht hat in Istanbul zur Zeit wirklich der autoritären Wende in der Türkei, wo öffentliche Plätze und Proteste eigentlich komplett gesperrt waren, auch zusätzlich noch durch Covid, das verstärkt war und es eigentlich überhaupt keine Möglichkeit war, sich irgendwie kritisch zu äußern, hat sie Plakate gedruckt, wo sie einerseits Träume aus Charlotte Behrath's Buch übersetzt hat ins Türkische und dort aufgeschrieben hat. Und auf der anderen Seite gab es dann Möglichkeiten für Leute, auf diesen Plakaten selber ihre eigenen Träume aufzuschreiben. Und das finde ich wahnsinnig wirkungsvoll, weil es eben weggeht von diesen rationalen politischen Inhalten zu zeigen, wie wir eigentlich Autoritarismus auf einer tiefen Ebene erfahren. Und gleichzeitig, weil man ja über Träume spricht, ist es auch ein bisschen weniger gefährlich, darüber zu reden eigentlich. Denn es ist ja nichts Reales, keine reale Kritik in dem Sinne, die man äußert. Aber es ist eben doch irgendwo real, da es ja in unserer tiefen Struktur stattfindet. Ich finde das auch tatsächlich schwierig, diesen Beitrag wirklich, was ich so gut daran finde, in Worte zu verbalisieren. Das fällt mir bei dem schwer. Ich finde, wenn man ihn sieht, dann macht er einfach Sinn irgendwie für sich so. Und es ganz viel macht Sinn, was ich nicht so klar benennen kann.
Ja, voll. Es ist ein Buch zum Anschauen. Auf jeden Fall. Genau. Und viel wird tatsächlich nicht durch Worte, durch Logos, sondern irgendwie, wie heißt das Gegenteil davon, Pathos. Also irgendwie durch Emotionen halt dann auch, die das evoziert, dann deutlicher.
Und viel ist auch nicht nur zum Anschauen, sondern da ist dann immer auch die Schwierigkeit, wie, was machen wir jetzt mit, also wir hatten zigmal darüber diskutiert, ob wir nochmal einen QR-Code, um direkt das Lied, um das es geht, die Melodie auch hörbar zu machen und so weiter. Mhm. Und bei Gerüchen, bei Geschmäckern und so wird es ja noch viel schwieriger. Aber wir genau haben unser Bestes getan. Es ist ein visuelles Handbuch am Ende geworden.
Ja, ja. Ihr beiden, danke euch. Wir wollen auch nachher noch über affektive Gegenstrategien sprechen, noch ein bisschen detaillierter. Ihr habt nämlich die Beiträge, die 50, auch so in 6 Felder, sage ich mal, sortiert. Also es gibt eine narrative Erzählform, aber es gibt dann eben auch noch eine weitere Sortierung und die ist, glaube ich, ganz cool auch für die Leute, die uns zuhören, weil sie eben verschiedene kreative Protestformen so nach Familienähnlichkeiten, nach so Gemeinsamkeiten so ein bisschen sortiert. Und jetzt gerade für den Podcast hier könnte ich mir vorstellen, dass, wenn wir das nachher uns dann nochmal anhand dieser Familienähnlichkeiten anschauen, dass dann am ehesten bei Leuten auch Assoziationen geweckt werden. Hey, das könnte auch in dem Bereich, in dem ich jetzt irgendwie mich gegen Autoritarismus einsetze, könnte ich irgendwie davon was lernen. Und genau. Bevor wir das machen, würde ich tatsächlich gern aber nochmal auf die sozialpsychologische Dimension von Faschismus schauen und von Autoritarismus, weil es ja wirklich nicht selbstverständlich ist so. Vielleicht können wir mal mit dem Begriff Affekt anfangen. Der ist vielleicht auch für einige unserer ZuhörerInnen auch ein neuer Begriff. Und auch Affekte und Politik, das ist gerade, wenn man in liberalen Demokratien, sogenannten liberalen Demokratien wie bei uns aufwächst, dann ist ja unser Bild von Politik immer das irgendwie, wie sich das Habermas so vorstellt. So, wir haben irgendwie so einen deliberativen Diskurs in verschiedenen Foren, Medien, Parlament und so weiter. Und da gibt es den Streit um die Argumente, ja, und wer das beste Argument hat, der gewinnt. Mhm. Und das ist natürlich nicht richtig, aber dominiert dann vielleicht doch am Ende, wie wir dann Gegenstrategien gegen Faschismus entwickeln, nämlich dann auch wieder auf der rationalen Ebene, auf der Ebene der Argumente, statt eben auf der emotionalen, irrationalen, tiefergehenden Affektebene. Deswegen könnt ihr vielleicht mal eine kleine Einführung in das geben, was Affekte sind und wie sie sich vielleicht auch vom Begriff der Emotionen unterscheiden. Auch eine kleine Einführung darin, in das Verhältnis von Affekten und Politik. Auf welchen Theorien basieren da eure Ideen? Und das hängt dann eben auch damit zusammen mit der Frage, was ist quasi so eine sozial-psychologische, affektgetriebene Erklärung von Faschismus dann? Ja.
Genau, also ja, der Begriff Affekt und Emotionen, das ist tatsächlich nicht so, dass man das so ganz gut abgrenzen kann voneinander erstmal. Aber Affekt ist auf jeden Fall ein bisschen reaktiver. Da wird entweder auf eine Struktur im Inneren, eine psychische Struktur oder auf einen Reiz im Außen, wird irgendwie emotional reagiert. Das ist dann erstmal eine starke emotionale Reaktion. Das kann irgendwie Wut sein, Freude oder Angst, Auslösung. Und genau, deswegen so ein bisschen, so weit kann man gehen. Dann gibt es sehr viele verschiedene andere Definitionen und Abgrenzungen, aber tatsächlich wird der Affekt gerne in so der soziologischen Forschung und Politikforschung verwendet, weil es eben dann doch mehr um die Frage geht, wie werden Emotionen eigentlich sozial und politisch produziert? Also das, was wir als Einzelne fühlen, wie hängen die eigentlich zusammen mit den sozialen Strukturen um uns rum und auch dazu aber mit unseren inneren Strukturen, mit unserem psychischen Aufbau, der ja auch sozial beeinflusst wird, der ja auch sozial geschaffen ist. Und warum ist das jetzt bei Faschismus wichtig und bei Autoritarismus, so diese Perspektive? Das hängt damit zusammen, dass es gibt einfach verschiedene Erzählungen, warum Faschismus passiert. Dass er passiert, das können wir gerade sehr gut sehen. Wir sehen eigentlich gerade, dass wir praktisch eine globale Verschiebung zum Autoritarismus hin haben, auch wenn wir das irgendwie großteilig national versuchen zu erklären. Also wir versuchen irgendwie Trump mit Gründen aus den USA zu erklären und Bolsonaro mit Gründen aus Brasilien. Aber tatsächlich sehen wir das wirklich überall. Wir sehen eine Rechtsverschiebung in fast allen europäischen Ländern. Wir sehen sie in den USA, wir sehen sie in Lateinamerika und wir sehen sie aber auch in eh schon autoritären Staaten wie China, dass es da plötzlich nochmal so eine autoritäre Kehrtwende hingibt und so einen Rechtsruck. Und da ist jetzt die Frage, warum passiert das? Und da gibt es so zwei häufige gängige Erklärungen. Die eine ist so ein bisschen die Betrugstheorie, dass sich irgendwie faschistische Kader irgendwie an die Spitze von Institutionen mogeln und dann können sie den Staat so umbauen und eigentlich wollte das aber keiner und sie haben es da irgendwie hingeschafft. Und das ist problematisch, also so, dass sie die Institutionen kapern. Und die andere Theorie, die ist eigentlich auch relativ ähnlich, die sagt, ja, die sind halt dann so gut mit ihrer populistischen Sprache und die können Leute manipulieren und die täuschen die Massen und dann unterstützen sie die und deswegen kommen die an die Macht. Aber hinter all dem steckt eigentlich immer diese Idee, dass es so durch Täuschung und Tricks geht. Und das kann man ziemlich gut zeigen, dass das nicht so ist. Wir sehen gerade wirklich überall und wir sehen es auch in Deutschland, dass es einfach ein Massenphänomen ist. Es mag auch diese Aspekte der Täuschung geben und auch die Aspekte von Institutionen zu kapern, aber es ist auch ein Massenphänomen, wo Menschen wirklich enthusiastisch Faschismus und Autoritarismus wollen und das selber unterstützen und da ganz viel drin finden. Und das müssen wir verstehen, warum das affektiv interessant ist. Denn im Grunde, erstmal so aus der liberalen Theorie, handeln Menschen dagegen ihre Interessen, weil sie sich eigentlich selber Freiheiten wegnehmen und da auch eigentlich sich anders politisch schaden. Deswegen müssen wir erklären, okay, was ist denn jetzt eigentlich psychologisch oder auch sonst attraktiv an den Positionen, die da genommen werden? Und wir haben ja schon eben darüber gesprochen, dass die inhaltlichen Positionen dieser Autoritarismus und der Faschismus ziemlich austauschbar sind und auch ziemlich flexibel sind. Wir sehen das ganz viel. Irgendwie Rechte gehen auf Migration, dann stellen sich irgendwie die Linken oder Mitte, sozialen Mittelkräfte darauf ein, auf das Thema, und dann können sie völlig beliebig auf ein anderes Thema gehen, und das ist überhaupt nicht interessant. Und gleichzeitig sind auch die Rechten oder die faschistischen Parteien die einzigen, denen es eigentlich nie schadet, wenn sie ihre politischen Versprechen gar nicht umsetzen. Also zum Beispiel AfD so. Die gehen offensichtlich nicht zur Arbeit in den Parlamenten, die kommen da nicht und sie machen nichts daran, irgendwie das umzusetzen, was sie sagen. Das wissen auch die meisten. Trotzdem hat es überhaupt keinen Effekt, wenn das offengelegt wird. Denn hinter diesen Faschismen stehen eigentlich viel stärkere affektive Versprechen. Bei der AfD steckt zum Beispiel, könnte man sagen, jetzt so ein Versprechen drin, dass die von den Eliten gekaperten Institutionen einfach so viel wie möglich lahmgelegt werden und unterwandert werden. Und das wird zwar nicht ganz klar ausgesprochen, aber es ist was, was eben den affektiven Reiz ausmacht, sowas. Das ist jetzt nur so ein Beispiel, da kann man über das Einzelbeispiel kann man streiten, aber wir sehen irgendwie dieses affektive Angebot ist irgendwie da und wir müssen verstehen, was es ist, um dann ein Alternativangebot entwickeln zu können. Und wenn wir aber akzeptieren, dass Autoritarismus Massenphänomene sind und Faschismus Massenphänomene sind, dann können wir sie auch nur bekämpfen, wenn wir irgendwie in irgendeiner Form Subjektivitäten verändern. Denn wir müssen, also irgendwie Veränderung kann ja nur kommen, wenn die Leute das nicht mehr unterstützen. Und da kommen wir dann automatisch zur Psychologie und zur Psychotherapie, denn das sind eigentlich die Gebiete, die sich damit beschäftigen, wie wir eigentlich nachhaltig Subjektivitäten aus sich heraus auch ändern, ohne sie jetzt zu zwingen. Und deswegen kommt man dann halt sehr schnell zu so einer sozialpsychologischen Perspektive.
Und dann können wir vielleicht anfügen, wie können wir dagegen vorgehen? Wo gibt es auch Beispiele, wo umgekehrt Affekte genutzt, erfolgreich von linken Positionen heraus genutzt wurden? Und dann vielleicht ein Beispiel nochmal aus Brasilien, wo sehr so überdeutlich Bolsonaro eine Wahl gewonnen hat mit einer Kampagne, die komplett auf Hass gebaut hat, ja, auf einen sehr starken Affekt. Und dann in der letzten Wahl eben Lula eine Wahl gewonnen hat mit einer Kampagne, die sehr stark auf Affekt gebaut hat und eben ganz viele Bilder von Umarmungen, Fürsorge und auch sprachlich Fürsorge, Liebe und so weiter in der Kampagne ganz zentral gesetzt hat. Und damit wurde die Wahl gewonnen. Was so ein bisschen bestätigen würde, was Spinoza sagt, ein Affekt kann nur bezwungen werden mit einem noch stärkeren Affekt. Gleichzeitig bleibt da natürlich ein Beigeschmack, weil wir uns dann fragen müssen, okay, dann ist da Präsidentschaftswahl und die Leute wählen das und erwarten, dass jetzt irgendwie alles mit Umarmung gelöst wird. Natürlich wird nicht alles mit Umarmung gelöst und dann ist die Gefahr, dass da ein ganz tiefes Loch gefallen wird, was wieder einen riesigen Raum öffnet für die autoritäre Rechte reinzugehen und die nächste Runde zu fahren. Und ich glaube, ähnlich können wir es auch sehen mit Obama meinetwegen, der eine Kampagne gewonnen hat, erstmal, die ganz viel auf Zusammengehörigkeit, Hoffnung, yes we can und so weiter. Aber danach ist natürlich eine riesige Enttäuschung aufgegangen und dann kam Trump und so weiter. Also, dass wir da auch gucken, dass wir nicht, was Aurel oben auch schon gesagt hat, einfach einen linken Populismus fahren, der im Endeffekt zwar vielleicht mal eine Wahl gewinnen kann, aber langfristig Räume genau für autoritäre rechte Politiken aufmacht.
Ihr Lieben, ich möchte die kurze Pause hier für einen klitzekleinen Call to Action nutzen. Denn Dissens braucht dringend euren Support. Damit ich kostenlos, werbefrei und unabhängig für alle da draußen senden kann, brauche ich Fördermitglieder. Es sind gerade mehr als 1300 Leute, die monatlich diesen Podcast hier mit einer Spende am Laufen halten. Es klingt viel, aber es braucht tatsächlich immer wieder neue Leute, um die Zukunft von Dissens zu sichern. Wenn dir dieser Podcast hier gefällt und du es dir leisten kannst gegenwärtig, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Du finanzierst damit nicht nur meine Arbeit am Podcast hier, sondern auch die Arbeit der Was-Tun-Crew um Inken und Valentin. Die unterstützen wir ja auch. Und nicht nur das, als Fördermitglied winken Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungen. Dieses Mal gibt's natürlich den Sammelband Beyond Molotovs zu gewinnen. Ja, wie ihr Dissens supporten könnt, das erfahrt ihr in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit Aurel Eschmann und Paul Schweitzer, die Co-HerausgeberInnen des Sammelbandes Beyond Molotovs. Könnt ihr zwei nochmal ein bisschen detaillierter auf ja dieses affektive Angebot, was faschistische Politiken machen, dieses Identifikationsangebot, was gegenwärtig bei vielen Menschen so zieht. Vielleicht können wir das mal am europäischen Kontext, weil die allermeisten ZuhörerInnen kommen eben aus dem Dachraum bei einem deutschsprachigen Podcast. Und hier sehen wir ja einen krassen Kulturkampf gegen Migrantis, einen rassistischen, wir sehen einen Kulturkampf gegen Queers, wir sehen einen antifeministischen Kampf gegen Frauen, und da stimmen nicht nur die AfD ein, die sind da vielleicht die Speerspitze so, aber auch Parteien der Mitte.
Genau.
Genau, vielleicht könnt ihr mal nochmal auch einem konkreten Beispiel beschreiben, wie das sozialpsychologisch funktioniert, weil ich habe kein psychologisches Vorwissen, so. Viele unserer ZuhörerInnen haben das wahrscheinlich auch nicht. Also wie funktioniert das auf Subjektebene? Aurel, du hast schon von Subjektivierung gesprochen, ne?
Ja.
Woran knüpfen diese Affektpolitiken der Rechten an? Und was für ein Angebot machen die den Leuten, was das dann so attraktiv macht, dass sie dann eine faschistische Wahl treffen am Ende? Auch wenn klar ist, dass zum Beispiel ArbeiterInnen von der AfD nicht profitieren werden, sondern dass es denen schlechter gehen wird, so. Aber am Ende ist es für sie irgendwie geiler, als Weiße angesprochen zu sein, als Männer oder als Heteros, ja, und nicht Homos, so. Mhm. Und deswegen machen sie da ihr Kreuz, so.
Genau, also das ist so, natürlich ein Riesenfeld, was wir jetzt auch nur anschneiden kann. Und ich kann das nur in so Beispielerklärungsmechanismen, was so affektive Erklärungsmuster wären, ohne das jetzt komplett empirisch durchzureden, was eh immer schwierig ist bei den, oder die Gefahren von so psychologistischen Erklärungen. Aber man kann das so ein bisschen ganz gut erkennen daran. Eine Sache, die man sehen kann, die zeigen jetzt auch Meinungsumfragen ziemlich viel, ist das, was tatsächlich AfD-WählerInnen am meisten verbindet, die ja doch auch ein relativ heterogenes sind sozial so, ist so ein Krisenbewusstsein. Und zwar so ein Gefühl, dass etwas in der Krise ist. Und das ist eigentlich ziemlich unabhängig von deren eigenen Lebensumständen. Also was sie verbindet, ist eine negative Einstellung und Erwartung der Zukunft, auch wenn sie selber es ihnen nach objektiven Gesetzpunkten teilweise gut geht. Und auch wenn sie selber eigentlich ihre eigene direkte Position als ziemlich positiv beurteilen, dann sehen sie trotzdem so einen Niedergang und eine Krise, der sich aber eher als eher so ein vages Gefühl als dass das so ganz konkret benennbar ist, was denn jetzt hier die Krise ist. Und da gibt es viele Leute, die das erklären mit so einer Art, also einer Transfergeschichte auf ein weniger gefährliches Objekt. Denn wir haben ja tatsächlich eine existierende Krise gerade, und zwar eine ziemlich bedrohliche, und das ist die Klimakrise. Und das kriegt eigentlich tatsächlich jeder mit gerade, dass diese Klimakrise passiert. Auch wenn sie sich nach außen hin als KlimaleugnerInnen geben, irgendwie mitkriegen und dann eben affektiert davon sein, das passiert auf jeden Fall. Und wir sehen gleichzeitig, dass praktisch die herrschenden Klassen, die etablierten politischen Eliten überhaupt keine Antwort auf dieses Problem haben. Also sie können das einfach nicht lösen. Es gibt effektiv überhaupt keine Klimapolitik. Das passiert immer noch weiter. Und wir sehen uns eigentlich einer unabwendbaren Katastrophe oder der eigenen Zerstörung gegenüber. Und das ist psychologisch extrem gefährlich. Und dafür braucht man dann, also das ist kaum aushaltbar eigentlich, das einfach so präsentiert zu bekommen. Und deswegen braucht man dann Mechanismen, wie man das psychologisch aushaltbar ist. Und einer davon ist dann, dass dieses Angstobjekt auf ein weniger bedrohliches Objekt zu verlegen. Und zum Beispiel Migrantinnen sind einfach ein deutlich weniger gefährliches Objekt. Das ist auch eine generelles Merkmal von faschistischen Strategien eigentlich immer, dass sie eigentlich die schwächsten und unbedrohlichsten Teile einer Gesellschaft als zur massiven Bedrohung hochstilisieren, weil das eben eine Art konformistische Rebellion ist, weil man sich da praktisch gegen etwas wehrt, aber eigentlich praktisch nicht gegen das, was einen tatsächlich bedroht, weil das überhaupt anzuerkennen psychologisch zu gefährlich wäre, sondern lieber gegen etwas, was eigentlich nicht so bedrohlich ist, das dann dorthin transferiert. Und genauso ist es mit diesem vagen Krisegefühl des deutschen Niedergangs. Auch da ist halt diese wahrgenommene Krise, die ist halt dann so ein Ersatzobjekt. Im Grunde ist das dann praktisch eine Verdrängungsstrategie in dem Fall. Und genau, dahinter, es gibt noch so ein paar andere affektive Grundangebote, die sich sehr gut abgrenzen lassen gegen linke Angebote, also zum Beispiel jetzt bei Klimakrise oder Kapitalismus. Was Linke kommunizieren ist, oder auch Linksliberale gerne, ist halt zu sagen, ja, es gibt diese Klimakrise, es gibt den Kapitalismus und der ist schlimm, weil das. Wir zählen das jetzt alles auf, wie schlimm das ist erstmal. Und dann sagen wir aber, es gibt eine einfache Lösung. Und zwar ist das die sozialistische Weltrevolution, die ist ja gerade um die Ecke, oder ihr kauft euch alle Wärmepumpen und dann haben wir den Klimawandel besiegt. Und das ist affektiv überhaupt nicht glaubwürdig, denn die Idee des Wandels, die dahinter steckt, ist total delusional. Das ist auch eine komplette Verdrängungsreaktion, die dahinter steckt. Und dass das nicht affektiv abholt, das ist verständlich. Und die Rechten, die machen ein affektiv eigentlich glaubwürdigeres Angebot. Nämlich die sagen, wir können das alles nicht lösen. So, wir können den Klimawandel nicht lösen, wir können Ungleichheit nicht lösen, Kapitalismus können wir auch nicht abschaffen und wir können noch nicht mal die Zweigeschlechtlichkeit irgendwie wirklich überwinden. Das ist alles fix. So, diese Strukturen können wir nicht verändern. Aber was wir euch anbieten können, ist, dass ihr wenigstens den besten Deal kriegt auf Kosten der anderen, während wir das Ganze gegen die Wand fahren, während wir das alles nicht ändern können. Also da kriegt ihr wenigstens noch ein Stück vom Kuchen, mehr als andere. Hm. Und das ist nicht gut, aber es ist affektiv, es ist glaubwürdiger affektiv als diese anderen Angebote und es löst es zumindest irgendwie. Und dabei geht's auch, also da ist auch noch ein so selbstdestruktive affektive Angebote dabei, halt die Fetischisierung der eigenen Verrohung eigentlich und Zerstörung eigentlich. Das ist einfach Mechanismen, die haben Menschen, die sind nicht schön, das sind nicht die optimalen psychologischen Lösungen, würde jetzt Erich Fromm oder sowas sagen, aber sie helfen, es überhaupt irgendwie aushaltbar zu machen. Hm. Es gibt ein Zitat, das ich da sehr gut finde, das ist, die Menschen haben einen psychologischen Apparat, wo sie selbst ihre eigene Zerstörung noch als wundervolles Spektakel erleben können. Und das muss man sich immer zu Augen halten. Wir haben wahnsinnig mächtige psychologische Mechanismen, die uns helfen, mit eigentlich sehr schwierigen Zuständen klarzukommen. Und die verändern uns aber auch dann halt psychologisch praktisch, wenn die zum Tragen kommen.
Hm. Ja, wir wollen ja auch gleich noch auf affektive Gegenstrategien konkret zu sprechen kommen. Aber das, was jetzt bei dir auch so ein bisschen anklang, Aurel, ist ja so eine gesamtgesellschaftliche linke Erzählung, die nicht bei den Leuten Klick macht.
Ja.
So. Ich meine, auch hier im Podcast reden wir über Klimakatastrophe, über Kollapsdynamiken. Alles Dinge, die mir Schiss machen und die bestimmt auch AfD-WählerInnen Schiss machen. Ja, weil das sehen die Menschen ja, dass das passiert. Und während die es umlenken eben auf Migrantis etc. pp. Und dann sagen am Ende, kann ich denen eben noch winken von meinem Haus, was dann irgendwie schon unter Wasser steht und so, während die abgeknallt werden an den europäischen Außengrenzen so. Und das ist für mich noch besser und dabei fühle ich mich vielleicht auch noch irgendwie stark. Ist hier halt immer der Versuch, okay, wir müssen das irgendwie auf den Kapitalismus lenken, das ist das Ding und auf die Klassengesellschaft. Und am Ende braucht es halt irgendwie im Kollaps Dynamiken, solidarische Politiken, aber auch eine Idee von einem Ökosozialismus, you name it, Degrowth-Kommunismus, wie auch immer, ne? Und da klang jetzt bei dir an, irgendwie, das wird nicht ziehen bei den Leuten, das ist unglaubwürdig. Deswegen hätte mich mal interessiert, was zieht dann deiner Meinung nach sonst? Weil wenn das nicht zieht oder auf eine andere Art nicht zieht, dann sind wir halt fucked. So.
Da geht es um subtile Unterschiede, wie man das macht, meiner Meinung nach. Also ihr hattet hier vor einiger Zeit ja Tadjo Müller im Podcast zu Gast und der beschäftigt sich eigentlich aus einer sehr ähnlichen Richtung damit, ja. Weil er sagt ja im Grunde, dass wir den Kollaps akzeptieren müssen und er überlegt, wie können wir das denn schaffen, dass der akzeptierbar ist. Also was sind die psychologischen Grundbedingungen, die wir kreieren müssen, damit es akzeptierbar ist, dass wir jetzt im Klimakollaps leben, ohne das wegzuverdrängen. Und da sagt er, das geht halt dann ganz speziell auf die konkreten Erfahrungsräume, die wir aufmachen, dass wir solidarische Gruppen im Hier und Jetzt schaffen, die es uns ertragbarer machen, wo wir merken, okay, wir haben irgendwie solidarische Beziehungsweisen. Wir können hier Subjekterfahrungen erleben, die uns auch in diesem Kollaps noch irgendwie utopische Potenziale vermitteln. Und das ist möglich. Aber was halt nicht hingeht, ist sich halt einen Zeitungsartikel zu schreiben und zu zeigen, wie schlimm die Klimakrise sich entwickelt, ohne dass man diese Räume im Underground kreiert oder sowas, weil das dann nur die Verdrängungsreaktionen verstärkt. Das heißt, das ist ziemlich subtil, Das wirkt subtil, diese Unterscheidung, aber da sind Welten dazwischen.
Ja, auf jeden. Nur durch so eine Verankerung lässt sich für die Leute auch sowas wie Solidarität überhaupt erfahren. Ich glaube, ohne das bleibt am Ende jede Vision von einem guten Leben am Ende dann ein Luftschloss. Aurel, was mich aber noch interessiert hätte, bevor wir dann gleich über affektive Gegenstrategien sprechen, wir können in unserer Kritik natürlich nicht nur isoliert auf die extreme Rechte schauen. Also deren Aufstieg ist ja nur zu verstehen mit einem Blick auch auf die Krise des Kapitalismus und wie darin der Liberalismus bzw. der Neoliberalismus autoritärer werden. Und dann hat der Kapitalismus bzw. der Neoliberalismus ja auch eine ganz eigene Affektstruktur, die thematisiert ja auch im Buch, die auch Subjekte formt, also Individualismus zum Beispiel, Ellenbogenmentalität, ne? Und das sind Dinge, an die Reaktionäre und Rechte auch viel leichter anknüpfen können, ne? Also vielleicht mal die zwei Fragen. Wie hängt die globale autoritäre Transformation, die ihr konstatiert, wie hängt die mit dem Kapitalismus zusammen? Und zweitens, wie können Faschos emotional an diese mentale Struktur von Subjekten im Neoliberalismus anknüpfen? Also wo ist der Neoliberalismus da auch Nährboden für rechte Affektpolitiken?
Also es ist völlig klar, dass die autoritäre Transformation global, die wir gerade sehen, mit dem Kapitalismus zusammenhängt. Ne? Das hat verschiedene Gründe. Erstmal ist Kapitalismus einfach inhärent undemokratisch. So, es geht, denn wenn wir jetzt irgendwie über Kapitalakkumulation reden, dann geht das nicht um Geld, sondern da geht es eigentlich um gesellschaftliche Entscheidungsmacht. Denn was Kapital ist, ist, wo stecken wir als Gesellschaft unsere Ressourcen rein? Ist das jetzt, egal ob das jetzt Arbeitskraft ist oder irgendwie natürliche Ressourcen, aber das ist eigentlich die Entscheidungsmacht, die es konzentriert. Und da besteht schon mal ein Grundspannungsverhältnis mit Demokratie. Und wenn dann praktisch die Gesamtheit der Ressourcen irgendwie weniger wird, wie jetzt zum Beispiel gerade, durch verschiedene Konzepte, wie auch hier wieder der Klimawandel sich ja nicht unbeteiligt, dann muss sich der Kapitalismus von den teilweise demokratischeren Governance-Formen, die es halt zulässt, eigentlich zunehmend verabschieden. Und was wir dann eben sehen, ist so eine Verrohung der gesellschaftlichen Beziehungen und eine Zunahme von wirklich der offenen Gewalt, die in den Governance-Modellen ist. Und das ist eben dieses autoritäre Phänomen, was wir eigentlich auch unter dem Autoritarismus beschreiben. Und das kann dann lokal ganz verschiedene Ausformungen annehmen, ob das jetzt irgendwie Faschismus ist oder Ultranationalismus oder extremer Antifeminismus. So, das ist alles sehr lokal geformt durch bestehende Hierarchien und eigene irgendwie Systeme dort, so die lokal vorherrschen, aber eben mit Autoritarismus können wir das so ein bisschen als Gesamtphänomen beschreiben. Mhm. Und dann gibt es aber dazu noch den Neoliberalismus. Und der Neoliberalismus ist eben eine Ideologie des Kapitalismus, der wirklich politische Subjekte enorm geformt hat, der einfach extreme Ideen hat, wie Menschen sind und die auch super stark umgesetzt hat. Und das ist zum einen, Bourdieu sagt, dass eigentlich die Essenz des Neoliberalismus ist, alles Soziale zu zerstören. Am Ende soll es nur noch Individuen, vielleicht noch Familien, Unternehmen und den Staat geben. Alles andere ist überflüssig und eigentlich auch störend für die Kapitalinteressen. Und genauso geht es um die neoliberale Subjektivierung, wo praktisch eigentlich die Herrschaft, die kapitalistische Herrschaftsform ins Individuum eingeschrieben wird, wo praktisch der Drang zu arbeiten, die Konkurrenzbeziehung zu anderen anstatt einer Solidarbeziehung super stark in die Köpfe von Menschen gepflanzt wird durch Zwangsbeziehungen, weil man sonst einfach nicht überleben kann im neoliberalen Kapitalismus, weil man es einfach muss. Und das ist natürlich ein riesiger Nährboden für die affektiven Angebote, die Faschismus macht. Denn der kann der löst das auch nicht. Aber er verstärkt diese selbstdestruktiven Tendenzen des Neoliberalismus eigentlich emotionaler. Der macht sie psychologisch, aber gleichzeitig auch irgendwie aushaltbarer. Mhm. Aber Neoliberalismus und Faschismus haben auch so eine Überlappung in so dieser Macht-Ohnmacht-Beziehung. Denn Faschismus schafft politische Subjekte, die immer in so Wechselzuständen sind, wo sie sich als komplett machtlos, also auch der äußeren Bedrohung von Migranten oder sowas, völlig ausgeliefert und total schwach sehen, oder total übermächtig als eigentlich der Übermensch, der alles kontrollieren kann und alles sehen kann. Und das ist im Grunde auch die Subjektbeziehung, die der Neoliberalismus schafft, der einerseits sagt, du bist nur das irgendwie das kleine Atom, was sich irgendwie den gottartigen Kräften des Marktes unterwerfen muss und da eigentlich auch überhaupt keine Bedeutung spielt. Oder aber du bist der komplett unabhängige von jeglicher sozialen oder anderen Bindung, unabhängige, rationale Entscheider, der alles in der Hand hat eigentlich, oder die alles in der Hand hat, obwohl es immer der ist in der ökonomischen Theorie so. Und das ist eigentlich genau die gleiche Wechselbeziehung von Macht-Ohnmacht. Und das ist natürlich auch ein Nährboden. Also da diese Überlappung, da kann man praktisch affektiv angesetzt werden. Ja.
Ja, nee, super spannend. Vielen Dank an der Stelle für die Einordnungen. Lasst jetzt mal den Bogen schlagen auf tatsächlich affektive Gegenstrategien von links. Darum geht's ja auch in eurem Buch letztendlich Beyond Molotovs. Genau, wir haben jetzt über die affektive Dimension des Faschismus und auch des neoliberalen Autoritarismus, und da sehen wir ja, wie die gesellschaftliche Mitte auch sich brutalisiert, ne, mit Gewalt nach außen, Festung Europa, aber auch nach innen zunehmend. Und das spricht aber Leute an, formt sie auch, und genau, da brauchst du natürlich auch Gegenstrategien, die neben guten Programmen und vielleicht auch neben guten Parteien, Bewegungen, Figuren eben vor allem eben an der Gefühlsebene auch ansetzen. Genau, ich hatte es vorhin schon gesagt, dass ihr so eine Sortierung, zusätzliche Sortierung vornimmt, die dann diese 50 Beispiele in so 6 familienähnliche strategische Felder einordnet. Mhm. Und wenn ich jetzt strategische Felder oder Strategie sage, dann ploppt wahrscheinlich bei den Leuten auf, hey, geht's hier um bestimmte Methodiken, bestimmte Taktiken des Kampfes, bestimmte politische Forderungen oder so. Das ist damit nicht gemeint, ne? Sondern es geht darum, wie kollektiv Emotionen geschaffen werden oder Gefühle geschaffen werden in den Protesten, in Streiks, in Kämpfen. Zum Beispiel Freude, Empowerment oder Solidarität. Irgendwie das Gefühl, mit Leuten eine andere Art von Beziehung einzugehen als im autoritären Neoliberalismus oder im Faschismus. Und ihr habt ihr immer so diese strategischen Felder mit so 3 Begriffen überschrieben, weil natürlich auch das, was in dem Buch auf Gefühlsebene abspielt, sich nur schwierig in ein Wort fassen lässt.
Genau.
Vielleicht können wir da diese 6 strategischen Felder mal durchgehen. Fangen wir vielleicht mal mit dem allerersten an. Das ist überschrieben mit Disrupt, Retake, Transfigure. Ich habe es mal für mich selbst übersetzt. Stören, zurückerobern, umgestalten. Genau, so wie ich es verstanden habe, geht es hier um Gegenstrategien, die den Status quo eben auf ästhetische, künstlerische Weise durchbrechen. Wandmalereien sind dann Beispiel, Sticker, Rap-Songs und mehr. Aber genau, vielleicht könnt ihr mal aus eurer Sicht schildern, was macht diese Dimension aus, also auf strategischer Ebene auch. Mhm. Genau, und habt vielleicht auch dann ein Beispiel, was das ganz besonders deutlich macht, was damit gemeint ist.
Naja, in diesen Strategien geht es darum, aus der Passivität im autoritär-kapitalistischen Alltag rauszukommen und eben auch in, wie gerade beschrieben, die Schwierigkeiten, die unsere Gesellschaftsform uns bietet, überhaupt noch gesellschaftlich-politisch aktiv zu sein, zu durchbrechen, viel in dem im öffentlichen Raum interveniert wird. Also wie du gesagt hast, ein Straßenschild austauschen. Ist inzwischen eine sehr bekannte Strategie. Und ich glaube, das ist was wir alle machen können, in unserem Stadtteil, in unserer Stadt, nochmal genauer hingucken, nach wem sind denn die Straßen benannt, und irgendwie ein Straßenschild basteln ist sehr gut machbar, und die Straßenschilder sind wahrscheinlich auch nicht so gut überwacht, dass wir da gleich Riesenprobleme kriegen. Mhm. Oder eben kollektive Wandbilder, feministische Wandbilder in Indien, wo weiblich identifizierte Körper, weibliches Begehren dargestellt wird, das normalerweise gar nicht so dargestellt werden dürfte in der patriarchalen Gesellschaft, in der wir uns befinden und so weiter. Und das riesig groß im öffentlichen Raum sichtbar zu machen. Genauso natürlich auch in Europa. Es gibt einen Beitrag von Reclaim Your City Netzwerk, wo gezeigt wird, wie mit als Gruppe gut organisiert, mit relativ einfachen Mitteln im öffentlichen Raum interveniert werden kann, an Wänden politische Slogans angebracht werden können, Kritik oder eben auch auf U-Bahn-Zügen und so weiter.
Ja, cool. Beiträge, die zeigen auf jeden Fall, wie aus dem Status quo ausgebrochen werden kann, sich der öffentliche Raum angeeignet werden kann, ne? Öffentlicher Raum, der sonst so für Konsum und Überwachung nur da ist. Ja, und ich denke mal, damit haben bestimmt auch schon viele unserer Zuhörer dann auch Erfahrung. Mhm. Genau, ein weiteres strategisches Feld nennt ihr Expose, Accuse and Remember, offenlegen, anklagen, erinnern. muss ja irgendwie intuitiv sofort an dieses Wandbild der neuen rassistisch ermordeten Menschen aus Hanau denken, so in Frankfurt. Das ist ja auch eine Form von politischer Intervention und Erinnerung als antifaschistischer Akt, diese Anklage, die dieses Bild mit sich bringt und ist, glaube ich, viel, viel stärker am Ende als letztendlich jeder Text, so, den man darüber lesen könnte. So. Mhm. Genau, aber vielleicht könnt ihr noch mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen, was sind so Beispiele aus eurem Buch? Ich fand auch zum Beispiel Mapping Decolonial Berlin, ist da ein Beispiel, was ihr bringt. Genau, um was geht's dabei? Wie funktionieren diese Gegenstrategien?
Genau, also das ist tatsächlich die Strategie, die vielleicht am häufigsten oder angewendet wird oder die affektive Strategie, die den Leuten am bewusstesten ist. Also fast alle Autoritarismen haben einen sehr starken Drang, Geschichte umzuschreiben und tatsächlich halt auch unsere Wahrnehmung der Realität zu verzerren und auch irgendwie, was wahr ist und was falsch ist, was richtig und was falsch ist, was moralisch gut oder moralisch schlecht ist, das alles irgendwie so zu verzerren, dass wir gar nicht mehr wissen, wo wir stehen und wo wir sind. Und da ist es total wichtig, dann halt deine eigene Geschichte zu schreiben, zu archivieren und sich dieser Umschreibung entgegenzustellen oder eben halt auch praktisch die Verbrechen autoritären Staates zu dokumentieren, aufzuzeigen und aber auch, weil es geht ja natürlich um Gefühle auch, das halt dann spürbar zu machen und nicht nur als reine Informationen aufzubauen, also wirklich auch zu spüren, was ist die Gewalt des Status quo, die wir irgendwie gar nicht mehr wahrnehmen. Und das kann zum Beispiel durch irgendwie Gedichte sein, durch Performances, durch Malerei oder durch Karten. Und ja, genau, also Mapping, die Colonial Berlin ist auch einer meiner Lieblingsbeiträge. Es ist allerdings sehr schwierig, den in einem Podcast-Format zu erzählen, denn hier geht es um riesige Wandplakate, die quasi die koloniale Geschichte von Berlin und dem Kaiserreich praktisch nachzeichnen und das gleichzeitig mit den Forderungen der Restitutionsdebatte so ein bisschen aufzeigen. Und man versteht eben eigentlich die Parallelen von dem, was heute diskutiert wird und was in der Geschichte passiert ist. Und es ist aber eben nicht so, dass man da so einen Text lesen würde, sondern man sieht es, es wird einem durch diese Kartografie und dadurch erfährt man es irgendwie ganz anders.
Ja, voll. Muss ich jetzt gerade dran denken. Das wäre auch was, glaube ich, in anderen Städten gut umsetzbar wäre. Also ich muss dann denken, dass bei mir in Konstanz lebe ich ja am Bodensee und da gab es auch UnternehmerInnen, die profitiert haben vom Sklavenhandel. Und ja, vielleicht kommt da ja jemand mal auf die Idee oder auch in anderen Städten das auch umzusetzen. Mhm. Ja, danke euch. Genau. Und ein drittes Strategiefeld nennt sich Subvert, Hijack and Divert, unterwandern, kapern, umlenken. Genau, hier geht es darum, autoritäre Bilder zu nehmen und sie dann gegen sich selbst zu wenden oder Narrative auch, ne? Etwa in Form von Memes, Satire, Adbusting. Wir hatten ja auch mal im Podcast eine Folge zu Adbusting, liegt schon echt ewig weit zurück, aber genau, ist ja auch so eine politisch-ästhetisch affektive Form der Intervention. Aber genau, erklärt mal, was macht diese Widerstandsform aus eurer Sicht aus und was vielleicht auch ein Beispiel, was ihr im Buch habt?
Das sind Strategien, die uns helfen, wieder Hoffnung zu schaffen, indem angesichts der Absurdität auch der gewaltvollen, teilweise grausamen Dummheit, die autoritäre Politiken uns entgegensetzen, ins Lachen zu kommen und ihnen einen Spiegel vorzuhalten und uns diesem autoritären Mechanismus zu entziehen, indem wir humorvoll reagieren oder Bedeutungen umdrehen. Und das sind Beiträge, zum Beispiel ein Symbol, das jetzt sehr fast omnipräsent ist aktuell, die Wassermelone, die als Symbol für Solidarität mit der Bevölkerung Palästina viral geht. Und da gibt es einen Beitrag im Buch, der diese Geschichte erzählt. Wie wurde dieses Symbol geschaffen? Aber auch Beispiele wie eine Satirepartei in Ungarn, die irgendwie gerade in Ungarn, wahrscheinlich in Europa, das Beispiel, das am deutlichsten zeigt, wie eine liberale Demokratie von einer autoritären Partei gekapert wurde. Und in diesem Zusammenhang zu hören, wie Menschen sozusagen eine Partei gründen und als Partei auftreten und all dem mit super mutigem Humor entgegentreten, schafft einfach nochmal Hoffnung. Aber auch natürlich ein Gebiet, was wir wissen, was ultra wichtig ist, Memes. Die Frage, warum ist die Linke oft nicht so gut, wobei ich mir gut auch aufpassen würde, wie die Rechte darin Memes schaffen und welche Widersprüche, wo sind da auch Fallen, wo muss man auch aufpassen, welche Widersprüche gibt es auch, welche Bilder wollen wir eben auch nicht generieren und so weiter, auf welche Logiken wollen wir es auch nicht einlassen. Und einen super Beitrag vielleicht, der Beitrag, ein Beitrag zu feministische Organisierung in Moskau, die es geschafft haben, ein Event von AbtreibungsgegnerInnen zu kapern, indem sie einfach einen halben Tag schneller waren, im Namen dieser AbtreibungsgegnerInnen Mails, Pressekommunikation zu machen und ein Boot zu mieten und dann durch Moskau auf dem Boot durch Moskau zu schippern mit einer komplett übertriebenen, absurden Aussagen und so weiter und so den AbtreibungsgegnerInnen ihr Event zu klauen und die Absurdität dieser Forderung aufzuzeigen und so weiter. Super beeindruckend. Natürlich auch eine Aktion, die heute, wie im Beitrag auch selber geschrieben wird, aktuell in Moskau so nicht mehr durchführbar wäre oder zumindest nicht ohne ganz brutale Repressionen zu befürchten.
Ja, voll. Musste irgendwie bei dem Feld tatsächlich dann auch an El Hotzo denken. Stichwort irgendwie, wir Linken haben ja keine guten Memes. Wir haben zum Teil sehr gute Memes, aber scheitert eben nicht nur an guten Memes am Ende.
Aber es gibt auch einen Beitrag über Memes.
Ja, sehr gut. Genau, da könnt ihr euch anschauen. Aber genau, El Hotzo hätte wahrscheinlich irgendwie tatsächlich ein eigener Beitrag in eurem Buch sein können. Aber der hat andererseits auch schon genug Reichweite. Aber zuletzt hatte ich so ein geiles Meme von ihm gesehen, was ganz gut irgendwie auch zum Podcast hier passt, wo er dann irgendwie so, stellt euch vor, Leute, so ein Bild von Antonio Gramsci und dann hat das El Hotzo umgeschrieben in Summer has died, Winter has not yet come, it's the time of the Kürbis, ja, weil jetzt im Oktober sind mit Halloween, ne? Also gemeint ist natürlich der Neoliberalismus, der Kapitalismus in der Krise, die kommunistische Weltrevolution, die wir wollen, noch nicht passiert, ne? Und deswegen jetzt die Zeit mit den Monstern, genau, die ganzen Kürbisköpfe um Alice Weidel, Höcke und Co. und Trump etc., you name it. Genau, aber das war jetzt keine Fußnote, lasst uns weitergehen zum vierten Feld, Explore, Transcend, Desire, was ich persönlich ja sehr wichtig finde, weil in dem Feld geht es eben, ja, drum irgendwie im Kleinen schon wieder auch zumindest einen Glimpse davon zu geben, wie die befreite Gesellschaft sein kann. Und das tun Leute ja in kulturellen Räumen, in politischen Räumen, in ihren Kollektiven und so weiter und so fort. Aber genau, ihr schaut auf die ästhetische Dimension. Und was da auch Teil ist, ist so ein antiautoritäres Brettspiel, QAnon heißt es, und da geht's um die QAnon-Verschwörungstheorie und die SpielerInnen können sich da reinversetzen in verschiedene Rollen und lernen dann was über die Mechanismen von so Verschwörungstheorien, warum die auch bei Leuten eben affektiv andocken und denen halt, ja, so ein Identifikationsmoment, warum sie eben attraktiv sind für Leute.
Ja.
Darüber lernen da die SpielerInnen was. Fand ich sehr spannend, weil ich auch mal hier im Podcast einen Beitrag zu Half-Earth Socialism hatte und da gab's dann so ein Half-Earth-Socialism-Computer-Game, was ich auch super innovativ und cool fand, weil es eben in dem Fall war es dann ökosozialistische, demokratische Planungs-Weltvision auf der spielerischen Ebene den Leuten beibringt und so, glaube ich, ganz, ganz andere Leute oder auf einer ganz anderen Ebene Leute erreicht. Genau, aber beschreibt mal Explore, Transcend, Desire, worum geht's da?
Also ich würde mal direkt bei dem Brettspiel ansetzen, weil du das jetzt schon so genau beschrieben hast und weil du auch die Kategorie schon ganz gut umrissen hast. Also was dieses Brettspiel von anderen Brettspielen unterscheidet, was auch linke Brettspiele, es gibt ja immer wieder mal linke Brettspiele und die wollen dann irgendwie so pädagogisch Informationen vermitteln, so ein Lernspiel. Und das ist explizit,
ja,
sondern was sich die Leute, die das gemacht haben, dabei gedacht haben, ist, bei Verschwörungstheorien, da versagt unsere Sprache und auch ganz oft im Familienkontext, bei irgendwie, ob das jetzt zu Feiertagen ist oder sonst etwas so, da bricht einfach die Unterhaltung komplett ab und man driftet in völlig unterschiedliche Richtungen weg. Und die Idee bei diesem Spiel ist, wo man dann selber irgendwie ja Verschwörungen aufdeckt, also man muss auf jeden Fall man hat so verschiedene Weltverschwörungen und das ist so ein bisschen wie, funktioniert ein bisschen wie Clue, das Spiel. Und man muss dann rausfinden, wer jetzt gerade die Weltverschwörung macht. Da ist aber die Idee, indem man die Rolle von Spielern einnimmt und eben seine eigene Rolle als Person eigentlich so ein bisschen aufgibt, dass man dann wieder da in den Kontakt kommt und eigentlich darüber reden kann, über diese Verschwörungstheorien, und das auch so ein bisschen auflösen kann, diesen Moment, wo das Gespräch versagt und der Kontakt versagt. Und das ist, warum auch dieses Spiel in dieser Kategorie ist. Denn hier geht es tatsächlich immer um die Momente, wo man die scheinbar engen Grenzen seiner Subjektivität und vielleicht auch seines Körpers verlässt. Deswegen halt auch die Transzendenz in dem Fall im Titel dieser Kategorie. Und das ist total wichtig, weil, wie du auch vorher schon mal gesagt hast, wir können nicht immer nur Utopien so im Trockenen besprechen, sondern wir brauchen im Hier und Jetzt irgendwie einen Vorgeschmack von, was andere Beziehungen und Lebensweisen sein könnten. Und wir müssen das irgendwie erfahren, um das überhaupt wollen zu können, um Gesellschaft verändern zu wollen und uns selber verändern zu wollen. Mhm. Und darum geht es in diesen Beiträgen. Und da gibt es dann eben ein Brettspiel oder auch die Traumstrategie, über die wir vorhin geredet haben, ist da drin. Aber auch sowas wie ein Beitrag aus Chile, wo sie in einer riesigen Revolte in Valparaíso innerhalb dessen eigentlich so völlig utopische Arten zu leben kreiert haben und auch ganz neue Kunstformen irgendwie geschaffen haben, die natürlich nur sehr temporär waren, und es war auch völlig klar, dass das nur temporär ist, aber es war eben so ein Experimentierfeld, was dann sich in anderen Momenten weiterträgt und sicher die Menschen, die da teilgenommen haben, verändert hat nachhaltig. Mhm.
Genau, dann ein fünftes Strategiefeld, Sense, Convey, Assemble, fühlen, übermitteln, versammeln. Hier geht es vor allem darum, wie durch Kunst oder künstlerische Ausdrucksformen, kreativen Protest etc. pp. Eine Bewegung am Laufen gehalten werden kann. Gemeinsame Sprache, Lieder, Symbole oder auch Pokémon. Vielleicht könnt ihr gleich sagen, was es damit auf sich hat, aber ja, beschreibt mal, was für affektive Strategien geht's hier.
Genau, es sind Beispiele, wo es eben funktioniert hat, eine große kollektive Resonanz, gemeinsame Sprache, gemeinsame Identifikationssymbole und so weiter zu schaffen und so Bewegungen am Laufen zu halten oder laufen zu lassen auch, ne? Und in dieser Kategorie ist interessant zu sehen, es sind viele Beispiele, die mit Musik arbeiten. In Syrien, Palästina, Lieder, die abgewandelt, oft bekannte Melodien, die in abgewandelter Form weiter regierungskritisch sind, weiterverwendet werden, dann nochmal eine feministische Kritik mit reinbringen, übersetzt werden und so weiter. Ich denke, wir kennen alle Beispiele dafür. Hier im Buch sind nochmal ein paar Beispiele, die wir vielleicht nicht kennen. Mhm. Aber auch Beispiele wie das grüne Halstuch, das ursprünglich ein Symbol war der Madres de la Plaza de Mayo in Argentinien, also Mütter von gewaltvoll verschwunden gelassenen Menschen während der Militärdiktatur, die dieses Symbol verwendet haben für ihren Protest, das sich jetzt weiterentwickelt hat zu einem ganz breit verwendeten feministischen Symbol, das auch in der Bewegung für die Legalisierung von Abtreibung verwendet wird, und das für mich total beeindruckend dann auch zeigt, wie ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen unter diesem Symbol, wo wir hatten vor 2 Wochen hier Proteste, wo organisierte progressive ChristInnen zusammensitzen auf dem Marsch für die Legalisierung der Abtreibung und mit queeren AtheistInnen diskutieren, an was Mensch glaubt und so weiter, aber alle sich einig sind, dass Menschen selber über ihren Körper entscheiden müssen, dürfen müssen. Und dass dieses Symbol total kohärent weiterverwendet werden kann in einer anderen Zeit, in einem anderen Kontext, in einem oberflächlich vielleicht anderen Kampf, der aber gleichzeitig als ein gemeinsamer Kampf wahrgenommen wird.
Ja, danke dir. Und zu guter Letzt, Strategiefeld 6, Link, Weave, Nurture, verbinden, zusammenweben, nähren. Ja, hier geht es um gelebte Solidarität, zum Beispiel durch füreinander kochen, Küfers, etwa gemeinsames Essen, aber auch gemeinsames Nähen. Genau, beschreibt vielleicht mal, was ist so ein Beispiel, was ihr da in eurem Buch für dieses Feld quasi nehmt.
Also ich glaube, bei der Kategorie ist es besonders prägnant, aber das ist halt eigentlich was für alle diese Gegenstrategien zählt. Und zwar muss man sich bewusst machen, dass am Ende bei Autoritarismen und vor allen Dingen bei Faschismus immer ein Todeskult steht eigentlich. Denn am Ende ist das eine Fetischisierung der Maschine über organisches Leben. Es ist ein Fetisch der eigenen, der Selbstzerstörung am Ende und der Zerstörung von anderen. Deswegen ist auch eine wichtige antiautoritäre Gegenstand ist immer auch eine ein Feiern von Leben, von dem Chaos und vom Organischen quasi und auch dem Schaffen von organischen Verbindungen. Und das ist hier in der Kategorie besonders stark vertreten. Also es geht natürlich dann auch um gelebte Beziehungen und deswegen halt gemeinsam essen, füreinander kochen. Hat uns selber auch überrascht, dass das so eine große Rolle gespielt hat in Gegenstrategien, in Antiautoritären, die wir als Einsendung bekommen haben. Aber es ist wirklich prägnant von argentinischen Gewerkschaften, die praktisch Gemüse verteilen in den Städten und das als Form der antiautoritären Organisierung und Beziehungsaufbau nutzen, bis hin zu praktisch eigentlich dem größten antifaschistischen Protest in Indien, wo sie praktisch, also es war eigentlich ursprünglich eine Gruppe von Frauen, die eine Kreuzung in Delhi besetzt haben und dann dort schnell unter irgendwie riesigen Planen, Zelten dort gemeinsame Volksküchen aufgemacht haben und das einfach so das Zentrum des Protestes war und beim Essen, beim gemeinsamen Kochen sich dort eigentlich die solidarischen Bindungen gebildet haben. Genau. Trotzdem, und das ist ja auch eine gängige feministische Kritik, wir müssen uns halt auch bei Organisationsstrukturen wirklich den Formen der Reproduktionsarbeit und der materiellen Reproduktion, die müssen wir uns bewusst machen und die müssen wir uns genau anschauen. Die sind einfach wirklich, die sind nicht nur so eine Sache, die wir mit bedenken müssen, sondern die stehen im Zentrum antifaschistischer Organisierung.
Voll. Und es ist spannend, dass ihr das in eurem Buch drin habt, weil ich dachte erst so, aber dann hat mich eine Mail von einer Zuhörerin erreicht, die doch meinte, ich soll mich mal dem Aktionsküfer-Kollektiv Calzone Revolutione aus Dresden widmen, die den Pantherpreis anscheinend auch dieses Jahr gewonnen haben. Ich wusste das nicht. Wir kennen natürlich alle Küfers, aber ich muss mich mit denen jetzt auch erstmal befassen. Aber da scheint irgendwie eine größere vernetzte Struktur entstanden zu sein, die politischen Protest im Osten vor allem unterstützen und ermöglichen, da wo er so dringend nötig ist, ne? Genau, von daher auch schön, dass ihr dem so einen Punkt im Buch gesetzt habt. Ja. Gut, ihr Lieben, die Zeit ist krass fortgeschritten. Genau, ich kann auch nur alle unsere ZuhörerInnen nochmal einladen, sich euer Buch zu besorgen und dann tatsächlich, sei es in der narrativen Reihung, das Buch einfach von vorne nach hinten chronologisch durchzuschauen oder eben, wenn euch bestimmte strategische Aspekte interessieren, dann gibt es auch diese strategische Sortierung, ein Table of Contents, wo ihr dann euch Beispiele raussuchen könnt und euch inspirieren lassen könnt. Genau, macht das doch gerne. An euch beide zum Ausblick jetzt nur noch mal die Frage, wir haben gelernt, Affektpolitik sind wichtig zu verstehen, um zum einen Autoritarismus und Faschismus zu verstehen. Und wir müssen auch als Linke mehr beyond Molotovs gehen oder zumindest auch darüber hinausdenken und schauen, wie können wir Affekte für uns nutzbar machen, Gefühle. Und da habt ihr jetzt auch schon viel drüber gesprochen. Vielleicht könnt ihr aber zusammenfassend zum Schluss nochmal formulieren, was wünscht ihr euch von den Leuten oder was wollt ihr ihnen mitgeben? Sind ja alles Leute, die uns hier zuhören, die irgendwie an den jeweiligen Orten, wo sie wirken, dran interessiert sind, irgendwie die Welt ein bisschen besser zu machen. Warum ist es egal, an welchem Ort sie sind und wo sie Politik machen, für die auch wichtig, auf diese Affektebene zu schauen und zu überlegen, wo kann ich das, da wo ich tätig bin und wo ich ja was Gutes schaffen möchte, wo kann ich das da dann auch nutzen für mich?
Ja, also ich habe ja, glaube ich, schon ausführlicher darüber gesprochen, warum immer nur noch mehr Fakten zu produzieren und Informationen zu verteilen darüber, wie schlimm Klimawandel, Kapitalismus ist und dann gleichzeitig irgendwie utopische Lösungen zu propagieren, warum das affektiv nicht verfängt. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dann mehr Räume aufzumachen zum gemeinsamen Trauern, Fühlen, Transzendenzerfahrungen, solidarische Beziehungen leben oder auch die Räume, die es schon gibt, ernst zu nehmen als strategisch relevant und nicht nur als irgendwie Nebenprodukt oder Selbstverständlichkeit. Das finde ich total wichtig. Und ich glaube auch, was zentral ist, ist, dass man als Leserin schon sehr gut erkennt bei dem Buch, dass Antifaschismus viel breiter und vielfältiger ist als nur die gängigen Bilder, die wir jetzt vielleicht als deutsche Leser in dem Kopf haben von irgendwie einem militanten schwarzen Block, der auch total wichtig ist für antifaschistischen Kampf, so, den will ich gar nicht abwerten, aber es gibt eben noch ganz viele andere Formen und Aspekte von antifaschistischen Strategien, die wir nicht unterschlagen dürfen, sondern mit denen wir uns eben noch mehr auseinandersetzen müssen.
Ja, danke dir, Paul.
Vielleicht noch, weil ich gerade dachte, nicht, dass der Eindruck entsteht, es geht hier nur um gute Laune, hoffnungsvoll und so oft als positiv verstandene Affekte. Im Buch und uns geht es natürlich auch darum, dass es ultra wichtig darauf zu achten, dass wir auch Platz für Trauer, hat Aurel gerade schon gesagt, haben, für Furcht natürlich, für Hass meinetwegen, wie Shader Kurt prominent zuletzt ausführt, und auch diese Affekte bearbeiten können, Räume schaffen und in Widerstand sie auch einsetzen können. Und genau, vielleicht als allerletztes zum Abschluss ist es uns, glaube ich, wichtig zu sagen, dass das Buch, wie schon gesagt, ist Open Access, findet ihr auf der Seite des Verlags oder in den Shownotes, nehme ich an. Grundsätzlich geht es uns darum, dass all diese Strategien angewandt werden können und abgewandelt werden können. Es gibt keine Autorinnenschaft, die irgendwas einschränkt, sondern wir sind super gespannt darauf, zu hören, wie das als Werkzeug genutzt wird und irgendwie, wie daraus andere Dinge entstehen können. Und deswegen, unter anderem, haben wir auch eine Ausstellung aus dem Buch konzipiert, die auf 27 Seiten als Zeitung ausgedruckt verfügbar ist. Und die könnt ihr euch umsonst zusenden lassen. Dazu gibt es auch einen Link, den wir bestimmt in die Shownotes packen können. Das heißt, für Leute, die nicht das ganze Buch lesen wollen, die aber Lust haben, eine Veranstaltung zu machen, irgendwie in eurem selbstorganisierten autonomen Jugendzentrum, in eurer Bar, an einer Wand im öffentlichen Raum bei euch im Stadtteil, lasst euch einfach 2 Kopien dieser Zeitung umsonst zuschicken von uns beziehungsweise von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hängt das Ding an die Wand, ladet Leute ein, diskutiert, was von diesen Strategien ist für eure Kämpfe relevant, was macht ihr ganz anders, was und so weiter. Wir haben auch noch Zusatzmaterial online zugänglich, Vorschläge, wie in so einem Event, was für Workshops da gemacht werden können. Und dann sind wir natürlich super gespannt, von euch auch mitzukriegen. Teilt sehr gerne Bilder, Erfahrungen, Kritik, Vorschläge, wie Dinge noch anders gemacht werden könnten und so weiter mit uns, damit wir gemeinsam weiterlernen.
Ja, super stark. Auch, dass ihr da nochmal so eine Ausstellungsvariante, ne, dieses Handbuchs gemacht habt. Auch das, ja, Paul, schickt mir da den Link, dann packen wir das in die Shownotes. Weil du dem Missverständnis vorbeugen wolltest, dass es da nur um Feelgood geht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei unseren ZuhörerInnen nicht so angekommen, und die meisten, die uns hier zuhören, die sind ja auch von der Wut und der Empörung über eine gewaltvolle Welt selbst politisch motiviert und angetrieben und wünschen sich aber ein solidarisches und zärtlicheres Miteinander, und darum geht es natürlich auch in eurem Buch. Genau, und Aurel, Räume für Trauern. Bringt mich so auf die Idee, vielleicht bräuchte ich das auch mehr in diesem Podcast. Ja. Mehr Emo-Talk, ein eigenes Format. Und das ist gleichzeitig auch das, wo man natürlich super verletzlich ist und wo ich super Schiss hätte, das dann zu machen. Aber who knows? Vielleicht bringt mich ja was dazu, das dann tatsächlich auch hier im Dissens-Podcast zu tun. Nehme ich als Anregung mit. So, Aurel, Paul, danke euch, dass ihr mich hier besucht habt. Ich habe sehr viel gelernt. Vielen Dank.
Danke dir.
Ja, vielen Dank dir. Es war super interessant.
Ja, Leute, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Meine Gäste waren Paul Schweitzer und Aurel Eschmann, die Co-HerausgeberInnen des Sammelbandes Beyond Molotovs. Wenn ihr euch für die beiden oder das schöne Werk, über das wir jetzt hier so ausführlich gesprochen haben, wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Ja, und vergesst natürlich nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast. Hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen. Und wenn ihr könnt, ja, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.